Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Und damit mal wieder ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Heute mit Winfried Küppers.
Na klar, hallo Dirk.
Und Dr. Olaf Hoppelshäuser. Lieber Olaf, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich hoffe, es ist okay, wenn ich kurz Winfried noch was frage, bevor wir zu dir kommen. Winfried, bist du früher Go-Kart gefahren oder überhaupt schon mal?
Ja, ich bin schon mal, aber nicht als Kind und Jugendlicher, da war ich viel zu schissig für, hatte ich viel zu viel Angst vor. Aber später ja.
Ja, ich habe es nie hingekriegt. Mein Problem war, ich kam mit den Kurven nicht klar. Olaf lächelt mich schon an, weil er mir wahrscheinlich jetzt erklären könnte, wie man es richtig macht. Wir kommen gleich dazu, keine Frage. Aber dann wollen wir dich mal eben kurz vorstellen. Einmal, du bist ehemaliger Vorstand der MHK Group AG und Vorstand der AMK, der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche. Bist heute hier bei uns, um ein bisschen mit uns darüber zu sprechen, über deine Vita, aber auch über die Dinge, die dich gerade beschäftigen. Das finde ich sehr spannend. Wir haben schon mal ein Vorgespräch geführt, haben über die Themen Digitalisierung, Vertrieb, haben aber auch über die Themen Einkaufsverbände etc. gesprochen, weil es in deiner Vita vorkommt. Und da wollen wir heute mal so einen Rundum Schlag machen. Winfried, einverstanden.
Perfekt. Ein Traum.
Ich habe mir vorgenommen, ich werde heute versuchen, Synonyme aus dem Rennfahren in den Podcast einzubauen, ohne dass ihr es merkt.
Oh, ja, das bin also
ich
gespannt.
Ich glaube, ihr werdet es merken. Ich werde zwischendurch mal auf die Bremse treten. Das wäre jetzt einfach, aber ich werde es zwischendurch mal machen und dann werde ich euch sagen, dass ihr es nicht bemerkt habt. Lass uns mal kurz zu deiner Vita kommen. Wenn du darauf zurückschaust, was waren so die Stationen, die Momente, wo du sagst, das hat mich geprägt, das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin? Was waren da so die Highlights?
Die Highlights waren sicherlich mal, dass ich eine Ausbildung als Elektriker gemacht habe. Okay. Also ich habe wirklich mal bei Basics angefangen, als junger Mensch, wo man wirklich noch, also ich an dem Punkt noch nicht genau die Idee hatte, was wird's denn mal? Und das hat mich extrem geprägt, weil ich da Menschen kennengelernt habe und Strukturen, die ich so nicht wollte dann. Das hat mir geholfen und das hat mich dann wirklich dahin hingebracht, dass ich gerne weitermache und habe dann meine Ausbildung, ich habe dann Nachrichtentechnik studiert, ich habe ein MBA gemacht, ich habe promoviert. Das war dann alles einfach eine Ursache durch diese Sache, was ich nicht mehr wollte.
Ja, so wie Winfried beim Go-Kart fahren, das wollte der dann auch nicht mehr.
Beim Go-Kart fahren, also früher als kleiner Junge bin ich viel Go-Kart gefahren, aber ohne Motor, jetzt machen wir es mit Motor.
Ah, ja. Genau, da kommen wir auch gleich noch zu, dass du ja im Rennfahrer-Dasein durchaus, wenn man bei Wikipedia mal guckt, deinen Namen findet, da kommen wir gleich noch zu. Kannst du noch mal was sagen zu deinen Stationen, auch im besonderen Bezug auf MHK Group AG und auf AMK jetzt?
Ja, also ich war jetzt ja fast 8 Jahre dann insgesamt bei der MHK drin und auch bei der AMK. Eine tolle Erfahrung. Ich komme ja ursprünglich aus der Industrie, also von der anderen Seite, wenn man ins Einkaufsverbund in diesen Strukturen denkt. Hatte diese also Verbundgruppen immer kennengelernt als Lieferant. Und dass ich dann diese Chance ergeben hatte, dass ich das auf der anderen Seite des Tisches machen konnte, war eine super Erfahrung, hat auch mich extremst weitergebracht.
Okay.
Mit dem Verständnis, warum, was, wie passiert.
Mhm. Winfried, kannst du uns nochmal so ein bisschen abholen, weil ja nicht jeder so in diesem Bereich, der unseren Podcast hört, ja Firmen ist, was so Einkaufsverbände etc. angeht, dass du uns da mal abholst ein bisschen?
Also jeder von uns kennt einen Einkaufsverband, sogar zwei, wir wissen es noch nicht. Edeka. Edeka. Okay. Und Rewe sind Einkaufsverbände. Mhm. Das heißt, diejenigen, die einen Edeka-Laden betreiben, sind freie Kaufleute, bekommen die Namensrechte. Deswegen steht immer Edeka Bauer oder was halt auch immer der Name ist. Und das gehört einem Kaufmann, der ist dafür eigenverantwortlich und über Edeka kauft man dann quasi die Sachen ein. Ein Einkaufsverband hat ist was typisch Deutsches übrigens, gibt es auch in anderen Ländern nicht so stark wie in Deutschland, hat einen Vorteil für die Mitglieder, also für die Händler. Sie müssen nicht mit jedem Lieferanten zentral Vereinbarungen treffen für Schokolade und sonst was, sondern das macht der Edeka für sie. Okay. Oder Rewe-Gruppe für sie. Und sie können daran partizipieren. Der zweite große Vorteil ist, dass sie oft die Logistik übernehmen. Edeka kümmert sich, dass es zu dir kommt und damit brauchst du dich dann um nicht kümmern oder Rewe, das auch immer. Umgekehrt für die Industrie, für die Hersteller hat es den Vorteil, sie müssen nur mit einem verhandeln, nicht mit allen. So, das ist die Theorie.
Aber Olaf, für mich klingt das jetzt auch ein bisschen so, manchmal möchte ich vielleicht gar nicht über den Verband gehen als Händler, wenn ich so einen Edeka-Laden habe. Also manchmal möchte ich vielleicht direkt mit der Industrie, weil ich da bessere Preise verhandeln kann, weil ich da irgendwie sowas verhandeln kann. Wie ist das? Hat sich da vielleicht auch was verändert in den letzten Jahren?
Also sicherlich hat sich ja sehr viel verändert, weil man muss sagen, wenn die Ursprünge dieser Einkaufsverbände sind 40, 50, 60 Jahre zurück. Mhm. Da gab es noch nicht die ganzen Varianten der Technologie, die es heute gibt. Mhm. Also ich habe immer, wenn ich irgendwo geredet habe, sage ich, wir sind kein Bonusclub. Mhm. Früher war das immer so Bonus, also ich gehe da rein und kriege einen besseren Rabatt oder kriege irgendwie Einkaufskonditionen, die mir einen Vorteil bringen. Ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man eine gute Kondition hat. Aber was Winfried sagte, diese Industrie, die sich früher sehr viel Arbeit nicht erspart hat, das war einfach gar nicht handelbar, alle einzelnen Edeka-Läden oder alle auch Küchenstudios oder Handwerksbetriebe abzufahren und mit denen zu verhandeln, war eine deutliche Arbeitserleichterung und die Struktur. Heutzutage ist das ganz anders. Ja, heute helfen natürlich viel mehr unternehmerische Themen in Verbänden. Also wirklich, dass der Unternehmer, das Küchenstudio oder der Edeka, der braucht Unterstützung. Und als Unternehmer, also ob es über Mietverträge, Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, also Sachen, die er als Einzelunternehmer gar nicht abbilden kann. Mhm. Dafür braucht er Verbundgruppen oder kann sie nutzen, braucht er sich. Aber dass die Industrie auch Einzelverträge macht mit irgendeinem, wo er sagt, hier, wenn ich aus dem Verband rausgehe oder den gar nicht erstmal reingehe und das alles selber mache. Meine Erfahrung ist, gibt ganz, ganz wenige, die da erfolgreicher sind. Mhm. Also das ist nicht das, also jetzt in Europa, Deutschland ganz besonders, was Küche betrifft. Ja. International, ich war ja auch für international verantwortlich, also europaweit. In England, wo wir den Markt erschlossen haben und dann Buying Group erklären mussten, da musste ich meine englischen Vokabeln verändern, weil bis ich das denen erklärt habe und danach haben die mich ganz irre angeguckt und was erzählt er? Ja, das konnte ich mal sagen, ich spreche nicht so gut Englisch, deswegen versteht er mich nicht. Aber am Schluss haben wir wirklich dieses Land wie England dann erstmal katholisch machen müssen, dass wir es wirklich dann hinkriegen. Ja.
Okay. Welche Skills hast du von dieser Zeit besonders für dich mitgenommen? Also was sind so die Fähigkeiten, die vielleicht auch noch dazugekommen sind, wo du sagst, da profitiere ich heute auch von? Oder vielleicht auch die Entwicklung, die es gab, wo du gemerkt hast, da konnte ich Erfahrungen sammeln, die mir heute zugutekommen für die Dinge, die da in Zukunft kommen werden.
Also ganz besonders das Unternehmertum. Das kann man sagen. Ich war vorher schon, ich sage immer, ich bin nicht angestellter Manager, sondern angestellter Unternehmer. Und in dieser Zusammenhang haben wir natürlich mit 3000 Unternehmern zusammengearbeitet. Und da lernst du extremst viel unterschiedliche Charakter und auch Denkweisen und Muster erkennen. Das hat mich in der Form sehr mitgenommen, also positiv. Und ich habe auch tolle Beziehungen daraus aus dieser Arbeitswelt, muss ich sagen. Ich habe noch nie so enge Bindung mit Kunden, ob das auf der, ich sage immer, Kunden ist der Industriepartner, ist für mich ein Kunde, weil wir als Einkaufsverband müssen der Industrie ja irgendwas leisten, dass die sagt, das ist es uns wert. Und umgekehrt, der Händler oder der Handwerkspartner muss auch sagen, das ist ein Mehrwert. Und dieses, unser Firmengründer hat immer gesagt, Leute, denkt dran, Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Und das hat man dort ganz deutlich gesehen und hat das auch wirklich erlebt. Und das hat mich extrem geprägt.
Diesen Satz habe ich, glaube ich, von Winfried auch schon mal gehört. In einer Podcast-Folge. Geschäfte werden von Menschen gemacht.
Ja, People Business.
Ja. Ja.
Und es verändert sich gerade übrigens, also so am Rande. Beim Thema Edeka im Lebensmittelbereich hast du in so einem E-Sender oder Rewe-Sender 60.000 Artikel. Da ist es sehr hilfreich, wenn jemand hat ja zentral verhandelt. Mhm. In einem Küchenstudio hast du halt keine 60.000 Artikel und das Küchenstudio ist sehr wohl in der Lage, mit der Industrie zu verhandeln. Du kannst auch online buchen heutzutage. Du hast es sehr schön gesagt, Olaf. Deswegen verändern sich halt auch die Verbandswelt momentan sehr stark. Es kommen in die Industrie, also in der Welt, wo ich ja gerade mit Vorzug bin, andere Köpfe, andere Leute, auch Leute wie ich, die sagen, ganz ehrlich, was liefert ihr mir denn als Mehrwert? Und dann auch selektiv sind und sagen, wen will ich noch haben und auch Verbände rausschmeißen. Und das ist schon alles ganz neu. Auch die Verbände verändern sich. Also einige Verbände verändern sich. Und ich glaube, so die Zeit der reinen Einkaufskonditionsverbände, siehst du das, Olaf?
Ich finde es durch. Also ich glaube, die Zeit ist gezählt, wie lange das noch so in dieser Form geht. Und man merkt auch der Generationswechsel der Führungskräfte, als auch bei den Händlern. Wir haben ja ganz viele Nachfolgerdiskussionen und dann merkst du, dann kommt die Tochter oder der Sohn des Unternehmers zu uns zum ersten Mal kennenlernen, wo er meinetwegen jetzt in Verantwortung ist. Und dann wird immer, was bringt ihr mir eigentlich? Mhm. Klar, die kennen natürlich die letzten 30 Jahre nicht, vielleicht Konditionen. Ganz wichtig, und wenn du da als Einkaufsverband oder als Verbundgruppe keine Antwort hast, bist du den Menschen ganz schnell los. Und die Industrie, was du gesagt hast, Winfried, ganz klar, die hat ganz klaren Fokus, das muss die haben, was bringt es mir? Also kriege ich einen Mehrwert, kriege ich dann irgendwas besser, kann ich eine Marke besser positionieren, kriege ich ein Produktsegment abgebildet. Wenn das nicht geht, dann wird es schwer zu erklären, was ein Einkaufsverband für einen Vorteil bringt. Ja. Und darum glaube ich auch, wir stehen da vor einem ganz großen Wandel in dieser Struktur.
Mhm. Ja. Wenn ich es richtig höre, dann höre ich die Hörerinnen und Hörer so langsam scharren mit den Hufen, die sagen sich, die Folge läuft schon 9:55, ich will jetzt mal wissen, was das mit dem Rennfahren auf sich hat hier. Deswegen machen wir einen kleinen Boxenstopp mal eben kurz hier und du musst mal kurz beschreiben, warum ich diese Rennfahrermetapher am Anfang gebracht habe, warum ich Wikipedia erwähnt habe, wo ich deinen Namen gefunden habe. Da gab es ja schon was, was schon ja erstaunlich war.
Ja, das war, das betreibe ich schon seit klein an. Also ich bin kein Klassiker, der mit der Jugend Kart gefahren bin. Bin ich also nicht. Also ein Cat-Car, ein ganz klassisches, hatte ich schon. Aber nie, um schnell zu fahren. Und es war immer ein Wunsch, dass ich irgendwann mal Rennen fahre. Konnte ich aus meinen persönlichen Rahmenbedingungen konnte ich das nicht darstellen, weil das ist schon irgendwas, was auch wirtschaftlich anspruchsvoll ist. Irgendwie Glück gehabt und dann bin ich mal angefangen, Rennen zu fahren. Und noch mehr Glück gehabt, dass ich dann auch in irgendwelche Bereiche reingekommen bin, wo ich nah an dieses Profitum kam. Und heute fahre ich immer noch in diesem Werksteam von Aston Martin, darf ich die Langstreckenmeisterschaften fahren. Also wir fahren so 24 Stunden dran. Nürburgring oder Spa, also die ganz tollen Klassiker. Wow. Ich liebe die Nürburgring-Nordschleife. Das ist für mich die einzigste wahre Rennstrecke der Welt. Und ich kriege immer noch regelmäßig Optionen, auch woanders zu fahren. Da überlege ich dann immer, habe ich Zeit und Lust? Also meistens habe ich beides nicht. Ja. Und ich liebe das. Und ich bin auch ganz glücklich, dass ich jetzt auch mit so einem tollen Fahrzeug fahren darf. Das ist schon auch was Schnelles. Und ich bin nur einer der Ältesten.
Ja.
Meine Teamkollegen, wir fahren Langstreckenrennen. Das heißt, wir sind drei Fahrer. Und ich bin jetzt schon mit 58 nicht mehr derjenige, der ganz klassisch als Rennfahrer durchgeht. Meine Teamkollegen sind 21 und 23. Mhm. Ich bin immer dieser ruhende Pol.
Ja.
Ich muss schon auch noch schnell fahren, aber die muss immer schon. Ja, das ist so die Story und mache ich heute noch gerne und ja, ist schon was Tolles.
Und eine gewisse Demut höre ich raus, weil du hast mit keinem Wort gerade erwähnt, dass du, glaube ich, sogar schon mal ganz oben auf dem Platz standest.
Wir haben auch schon mal, also das ist ja auch ein Team. Und wenn man überlegt, dass wir, wenn wir zwei Fahrzeuge einsetzen, 150 Leute da beschäftigen, die unser Team braucht, um ein 24-Stunden-Rennen abzubilden, wir haben es auch schon mal gewonnen, ja. Also das
ist
und da an dem Punkt haben wir gewonnen, weil ich so langsam gefahren bin. Nein, weil ich einfach etwas spritsparender fahre. Ich bin nicht so der Hooligan, also ich fahre dann zügig genug, dass es von der Rundenzeit passt, aber ich gucke auch auf die Gesamtkomplexe des Autos, weil wir ja können. Wenn ich fahre, 8 Runden fahren und wenn die Jungen fahren, 6 bis 7. Und wenn ich viel fahre, dann können wir eine Runde immer mehr fahren und dann haben wir einen Boxenstopp gespart und mit diesem Boxenstopp gespart haben wir damals das Rennen gewonnen.
Ach, Wahnsinn, okay. Wahnsinn. Ja. Stratege.
Ja.
Mhm. Wie im Business wahrscheinlich.
Nein, man muss einfach wissen, was man tut.
Ja. Ich weiß, dass du in Bereichen junge Menschen einen besonderen Blick hast, wie die heute rangehen, nicht nur beim Rennen, sondern auch im Business, dass wir über das Thema Digitalisierung, das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht wissen, weil wir vorher schon ganz viel darüber gesprochen haben. Ein bisschen geht es ja auch beim Rennen darum, dass die Digitalisierung weiterhelfen kann, Daten zu ermitteln. Du hast sehr, sehr interessant beschrieben, wie junge Menschen heute auf einmal ohne Erfahrung die Nürburgring-Kurve schnell fahren können.
Ja, das ist dann ernüchternd, wenn man als alter Haudegen denkt, man ist schnell und dann kommt ein 21-Jähriger und der drückt einen dann 10 Sekunden auf eine Runde auf. Dann denkst du wirklich, hat er eine Abkürzung, die ich nicht kenne. Hm. Nee, das Digitalisierung und auch die Vorbereitung ist heute viel intensiver. Ist natürlich auch wirklich ein großes Geschäft geworden. Ist ein Business, das machst du heute nicht mehr. Früher, wenn wir vor 30 Jahren da war, bist du hingefahren, hast mal geguckt, was passiert. Heute weißt du schon vorher, was passiert. Mhm. Die sind gebrieft, die haben durch die ganzen Simulatoren, die Technologie, die ist, die wissen eine Rennstrecke von der ersten Runde auf genau zu lesen, die wissen, wie es geht. Und das ist bei den jungen Leuten, für mich war das wirklich ein Learning. Mhm. Konnte ich mir nie vorstellen. Da bin ich vielleicht dann irgendwie auch nicht so mit Simulatoren groß geworden. Mhm. Und es ist grundsätzlich auch die Digitalisierung, die ja heute in allen Munden ist und jeder das als Allheilmittel manchmal fällt, ja, wir müssen mehr in Digitalisierung. Ich bin totaler Digitalisierungsverfechter, aber auch, und dann ist das ist für mich immer ein hybrides Thema, weil man muss am Schluss der Faktor Mensch, und ich glaube, der Faktor Mensch wird durch Digitalisierung noch wichtiger. Hört sich irgendwie komisch an, aber das ist so, weil Heute können dann auch andere, also gerade Vertriebsprozesse, Vorbereitung ist für mich immer wichtig gewesen, wenn ich im Vertrieb bin. Also dass ich nicht irgendwie zum Kunden reinlaufe und mal gucken, was passiert. Mhm. Das soll ja nicht sein. Heute kannst du dich ja viel präziser, du hast auch Wikipedia, ja, das ist jetzt nicht Digitalisierung, das ist Internetrecherche, aber wenn du das richtig machst, dann kannst du dich super vorbereiten. Da können auch etwas schwächere Verkäuferpersönlichkeiten zum Beispiel gut vorbereitet sein, was früher nicht der Fall war. Ja. Also deswegen glaube ich Faktor Mensch und das muss den jungen Menschen auch bewusst werden, dass also nicht nur diese Technologie das schon richten wird.
Du, wenn du willst, kann ich auch mal eben deinen Namen bei ChatGPT eingeben und mal fragen, was dann so rauskommt. Ja. Welche Fragen stelle ich am besten dem Olaf im Podcast? Ja, weil ich würde ChatGPT sicher eine Antwort finden. Du wolltest noch was sagen dazu?
Und das ist das Spannende, weißt du. Je besser die Technik wird, umso mehr haben wir eine Schere. Die sagen, das reicht. Die machen ihre ganze Marketingkampagne mit KI. Man merkt es nur dummerweise. Wenn du eine E-Mail bekommst, wo schon drin steht, lieber Herr Küppers, ich hoffe, diese Nachricht empfängt Sie bei guter Gesundheit, weiß ich schon, eine ganz schwache KI war dran. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich nutze das, um noch besser zu sein, als ich wäre ohne dem. Ich bin schneller, ich bin agiler, ich bin besser. Und die arbeiten in der Zeit, die sie jetzt sparen für Recherche, die sie sparen für Datenanalyse. Das macht alles das System. Nutzen sie, um ihre Skills zu machen. Und die überholen diejenigen, die sagen, Digitalisierung mich brauche ich nicht, habe ich schon seit 40 Jahren so gemacht, links und rechts.
Ja, das unterschreibt ja auch das, was du eben gesagt hast, ne? Also, dass man wirklich den Faktor Mensch einfach braucht, wie der damit umgeht und wie das in der Zukunft dann werden wird.
Und weißt du, was das Spannende ist? Also, ich erlebe das ja sehr oft, Olaf, du ja auch. Also, Olaf wird ja sehr oft gerufen von Unternehmen, wenn es darum geht, Digitalisierung. Warum holen die in Olaf, der knapp über 25 ist, und nicht den 22-jährigen Greg? Der 22-jährige Greg kann dir genau sagen, dass technisch alles möglich ist. Aber ihm fehlt eine wesentliche Sache. Die Erfahrung, wie es ohne Technik funktioniert, welche Skills ein Manager, ein Verkäufer, eine Sales-Organisation braucht, was die Seele ist in einer Kundenbeziehung, wie People-Business funktioniert. Und das ist das, was der 22-Jährige nicht hat. Und Olaf macht genau das Gleiche, ja, was die erfolgreichen Verkäufer machen. Er redet mit ganz, ganz vielen, glaube ich, Olaf, mit ganz vielen jungen Leuten, mit ganz vielen Programmierern und Technikern und holt sich das Wissen rein und schlägt dann alle über die Erfahrung.
Ja, also ich bin ja auch Aufsichtsrat bei The Platform Group und das sind wirklich die ganz klassischen Start-up oder auch Berliner Fraktionen, die man sagt, okay, da ist da bin ich manchmal schon der Showstopper, wenn ich sage, okay, Kameraden, alles verstanden, finde ich super. Also deswegen, ich bin super glücklich, da zu sein, weil ich wirklich in die digitale Welt oder doch in alle Konzepte, die machen, die Plattformökonomie, es sind viele Themen, die da wirklich wichtig sind und auch wirklich groß. Aber dann, wenn es dann nachher geht, aus dieser digitalen, sag mal, Lead-Generierung oder Kundenanbahnung, irgendwann will der Kunde ja auch die Klamotten kriegen. Und dann wird es einfach wieder mechanisch oder mehr analog. Da muss jemand ans Regal gehen und muss die Ware einsammeln, der muss sie versenden, da muss noch irgendwas in der Regler gemacht werden und sowas. Da bin ich dann immer so derjenige, der sagt, Freunde der Nacht, da sollten wir nochmal hingucken.
Aber vielleicht braucht es auch genau das. Also, dass wir von Anfang an damit das so sehen. Also, dass wir gar nicht die Frage stellen, wir ziehen das so durch, sondern wir brauchen eben Menschen wie dich, die da an der Stelle nochmal die Brücke schlagen zum Hybriden.
Ja, und das ist für mich auch wirklich, das ist eigentlich über dem Digitalen, ist immer Hybrid. Sag ich, Leute, das eine kann mit dem anderen super funktionieren, beides alleine wird nicht funktionieren. Und das muss man sehen und das ist auch für Einkaufsverbände das Thema. Ja, wo ist die Antwort? Und sie ist nicht nur eine digitale Plattform oder es ist nicht nur eine analoge Montagehilfe, sondern in dem Bereich und Weiterentwicklung gemeinsam.
Ja. Ja. Wir sind fast auf der Zielgeraden bei diesem Podcast, aber ich habe noch eine Frage. Jetzt hättet ihr an dieser Stelle sagen können, dass das eine Rennfahrer-Synonym war, aber es ist okay, ihr habt es nicht bemerkt, damit habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte.
Ja, weil wir immer an Rennfahren und nicht an Rennsport hängen. Ja,
ich habe es geschafft, ich habe einfach nur angekündigt, ich habe es geschafft, ihr habt es nicht gemerkt und damit das war mein persönliches Ziel.
Aber wenn du erwartest, dass ich über eine Viertelstunde mir irgendwas merken kann, dann kennst du mich schlecht.
Ich würde noch mal gerne kurz auf diese Geschichte eingehen. Junge Menschen, sehr affin für Digitalisierung, sehr affin für KI, Startups, Menschen mit Visionen, mit Power, mit Emotionen, die Dinge anzugehen und dann gleichzeitig aber auch eben die Generation zu haben, die mit ihrer Erfahrung das Ganze auch mal zur richtigen Zeit einbremst, mal zur richtigen Zeit Impulse setzt und sagt, bedenkt ihr das, bedenkt ihr das, bedenkt ihr das. Glaubst du, dass die Generationen das also hinbekommen? Weil früher hatte ich das Gefühl, waren die unterschiedlichen Generationen nicht so weit auseinander wie heute. Alleine vom Denken, von der Art, von allem.
Ist im den ersten Schritten dann schwierig. Also wenn man sich so mal jetzt sich kennenlernt, eine Minute später wird das noch das. Wenn man zusammenarbeitet und auch wirklich beide Seiten offen sind, das ist immer das Thema. Wir haben schon, ich erlebe auch sagen, die interessiert, die sagen mir, will ich nicht wissen. Mhm. Dann brauche ich nicht weitermachen, dann bin ich ja irgendwie mit meinem Latein am Ende. Wenn eigentlich man es nicht will, dann ist es so. Wir sind viel weiter auseinander, wenn ich überlege, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, wie nah wir damals zusammen waren, also auch die Generation vor mir. Ja. Und da hast du viel geglaubt, wenn der Elektrogeselle dir gesagt hat, mach es nicht, dann habe ich es nicht gemacht. Heute ist es anders. Ich habe ja auch vier Kinder, also von daher weiß ich auch schon, was manchmal funktioniert, was nicht funktioniert. Ja, also das erlebe ich schon, dass viele Menschen dann einfach gar kein Interesse mehr haben. Und das verbinde ich ja eher mit Leidenschaft. Also viele denken hier mit irgendeiner schnellen Geschäftsidee, Influencer und sowas, bin ich innerhalb von kurzer Zeit irgendwie da, wo ich gerne hin möchte. Das erlebe ich schon. Aber wenn ich jetzt in der langfristig auch bei MHK, in meinem alten Arbeitgeber, da waren schon über die Wochen und Monate ist dann Vertrauen auf und dann hat man wirklich miteinander gearbeitet. Jung und alt und technologiegetriebene und auch konservative, sag mal, Oldschool-Leute. Das hat schon funktioniert. Aber es ist Arbeit, es ist nicht selbstverständlich. Ja.
Ich habe ja auch einen neuen, ein bisschen beim Sport zu bleiben, ich habe eine neue Leidenschaft, Golf spielen. Da gibt es so Turniere, wo es ja auch Tiger und Rabbit gibt. Ne? Also da gibt es so, dass man mit den Erfahrenen, ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht man als ganz Anfänger, geht man mit einem sehr Erfahrenen, weil der einem halt unheimlich viel auf so einem 18-Loch-Platz beibringen kann, weil der die tausendmal gespielt hat, weil der alle Tricks kennt, weil er schon viel weiter ist als du etc. Ich glaube, wir müssten vielleicht in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft das noch mehr fokussieren. Ich weiß, es gibt so Programme, ne, wo man da das so hat, aber wahrscheinlich müssten wir uns darauf fokussieren, weil das ein großer Schlüssel sein könnte, um alles zusammenzubringen, oder?
Absolut. Also ich kann sagen, ich hatte einen Kollegen, wo ich bei MHK angefangen habe, und da war ich jetzt ja nicht mehr der Jungbrunnen. Und da hatte ich einen Kollegen, der jetzt im Ruhestand ist, der hat immer gesagt, hier, der alte Schäferhund muss dem jungen Schäferhund zeigen, wie es geht. Und das hat er auch mit mir natürlich gemeint. Ehrlich, ich habe mich darauf eingelassen und ich habe tolle Sachen. Also ich bin viel schneller gewesen in dem Unternehmen verstehen und in dieser Aufgabe übernehmen. Und ich merke, das ist das noch das Problem. Das haben wir offen besprochen. Am Anfang hier, Sie sind der alte Schäferhund, ich bin der junge Schäferhund und wir lernen voneinander. Und darum wäre toll, wenn man da sowas mal irgendwie wieder Bewusstsein schaffen könnte.
Ja, zumal heute, man ja wie gesagt über die digitalen Möglichkeiten sagen kann, naja, was hat der Alte so in den letzten 40 Jahren denn gesagt und was hat er gemacht und sich das aneignet, ist ein Unterschied, ob man mit demjenigen zusammenarbeitet, mit dem wirklich redet, Dinge zusammen entwickelt. Ne?
Ja. Die große Chance ist, dass die junge Generation der Alten auch mal was geben kann. Das war bei uns nicht so. Als wir in Ausbildung waren, Studium waren, da haben wir viel gelernt. Es war eine Einbahnstraße. Heute ist es eine Gegenseitigkeit. Und ich glaube, es ist deswegen auch schwerer, weil wir viele Menschen haben, die sagen, das brauchen wir alles nicht, das neumodische Kram. Und die Jungen sagen, ja, die haben eh keine Ahnung. Aber es ist eine Riesenchance. Wir konzentrieren uns ja immer ganz natürlich auf die Sachen, die nicht funktionieren, wo es so ist. Wenn wir uns aber anschauen, dort, wo das funktioniert, ist ein Turbo geschalten.
Absolut.
Und das ist die Chance für die Älteren, was weiterzugeben und sich noch besser zu machen, die Firma besser zu machen, ist eine Chance für die Jungen, noch besser zu werden. Und die, die diese Chance nicht ergreifen, die lernen das eh automatisch in den nächsten 20 Jahren durch viele Schmerzen, weil sie überholt werden links und rechts. Ich meine, lernen tun es alle. Die einen haben halt auch noch Nutzen davon.
Ja, yeah. Und ein bisschen manchmal schneller, wenn du beim Rennen fahren.
Ja, ja.
Schnell ist manchmal. Oh, diesmal habe ich es nicht bemerkt.
Ja, sehr spannend, dass wir mal so Einblicke machen könnten. Für mich war tatsächlich das Thema Einkaufsverbände völlig neu. Fand ich sehr, sehr spannend, dass wir drauf schauen konnten. Nürburgring zu fahren, würde ich mir nicht zutrauen, weil ich gemerkt habe, dass beim Go-Kart-Rennen das gar nicht ging. Ich habe es mit den Kurven einfach nicht hingekriegt. Deswegen glaube ich, steht eigentlich noch was an, was das angeht?
Ja, eigentlich noch ein Rennen, aber durch meine kleinen technischen Probleme kann ich dieses Jahr, nächste Woche das Rennen nicht fahren.
Ist ein bisschen lediert.
Jetzt hoffe ich, dass ich im Januar dann in Dubai beim 24-Stunden-Rennen starten kann.
Okay, also das schon. Dann
ja, das ist schon das Ziel.
Was man halt so macht im Januar.
Ja,
ach, 24-Stunden-Rennen in Dubai.
Ja. Manche gehen Skifahren.
Dankeschön fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörer. Danke euch beiden, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.